Herzlich willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zur nunmehr dritten Folge von Checkout aus dem Burnout. Ich freue mich unglaublich, dass ihr heute am Start seid und die Reise mit mir weitergeht. Ich hoffe, dass ihr alle ein schönes, langes Osterwochenende verbracht habt, vielleicht ein bisschen entspannen konntet, gut gegessen und vielleicht schon einen anderen Drink zu euch genommen habt. Wer meine Instagram-Stories gesehen hat, der weiß, dass ich ein paar Tage einen pandemiekonformen Roadtrip als Selbstversorger mit Hund und Freundin nach Südfrankreich gefahren bin. Ich spreche diesen Podcast hier auch bei 23 Grad draußen ein. Vielleicht hört man den einen oder anderen Vogel zwitschern zwischendurch oder ein Außengeräusch. Ich hoffe, das stört dann nicht so sehr. Man möge es mir bitte nachsehen. In den letzten beiden Folgen habe ich mich persönlich vorgestellt und über den Podcast und das Ziel dahinter gesprochen, meine Vision. Und wir sind thematisch mit dem Begriff Burnout eingestiegen, was das überhaupt bedeutet, was man darunter versteht. Und in der heutigen Folge, in der dritten Folge, wollen wir uns mal mit dem klassischen Verlauf eines Burnouts beschäftigen. Ich bedanke mich bis dato bei über 217 Zugriffen und fast 90 Streams auf YouTube und Spotify, also in Summe 300 Zugriffe auf die ersten beiden Folgen. Apple Connect ist seit dieser Woche auch am Start, also alle Apple- und iPhone-Believer da draußen, ihr könnt den Podcast jetzt auch auf den von euch bevorzugten Plattformen hören und ich würde mich natürlich über jegliche Art von Support freuen. Ihr könnt das also liken und kommentieren bei YouTube oder mir bei Spotify folgen und die Episode speichern und lasst mir auch sehr gerne eine fette 5-Sterne-Rezension bei Apple da. Das hilft mir unter Umständen noch ein bisschen Reichweite zu generieren und mit dem Thema auch andere Leute außerhalb meines Netzwerkes zu erreichen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann dürft ihr ihn selbstverständlich auch sehr, sehr gerne mit Freunden, Bekannten, Familie und Kollegen teilen, sofern euch natürlich der Content gefällt. Und ich werde heute auch noch auf zwei User-Fragen eingehen, die bei Instagram eingereicht wurden. Da mache ich meistens so eine kleine Text-Fragerunde, also so ein kleines Textfeld, so eine Fragerunde auf, wo man dann per Fragesticker anonym seine Fragen mit einbringen kann. Ich versuche die dann natürlich auch immer hier entsprechend zu würdigen und ich gehe auch immer anonym darauf ein, weil es ja doch durchaus ein sensibler Sachverhalt ist. Wenn ihr jetzt natürlich gerne im Klarnamen etwas kommentieren wollt, treten ihr selbstverständlich in Erscheinung, aber ansonsten jegliche Art der Interaktion, die im Hintergrund und mit mir selbst erfolgt, wird selbstverständlich vertraulich behandelt. Alles, wie man mich kontaktieren kann, egal wo, was bisher existiert, wird dann auch nochmal in den Shownotes verlinkt sein. Diese Woche habe ich auch nochmal intensiv am Kurs für Stressmanagement gearbeitet, der bald in die Beta-Phase gehen wird und danach dann auch für Privatkunden zur Verfügung steht. Und das physische Workbook ist in Auftrag gegeben und sobald das dann da ist, werde ich auch bei Instagram und vielleicht sogar, wenn dann Facebook mittlerweile am Start ist, mal live gehen und den Kurs ein wenig präsentieren. Für die, die Interesse daran haben, ich selbst bin sehr zufrieden mit dem Inhalt, sehr zufrieden mit dem Layout. Und auch das erste Feedback von den ersten Klienten war super und ich bin echt froh, dass die Inhalte den Menschen auch im Alltag helfen können. Stressmanagement ist ein wichtiger Bestandteil unseres globalisierten Alltages, denn wir leben in dynamischen Zeiten. Grenzen und Strukturen für einen geordneten Alltag und eine geordnete Arbeit verwässern zunehmend. Jetzt auch Pandemie und Homeoffice Stichpunkt. Wir leben zudem in einer Welt der Superlativen, einer Welt, wo Prozesse und Menschen ständig optimiert werden. Jede dritte Ehe wird geschieden. Jugendliche haben 1000 virtuelle Freunde und reisebegeisterte Menschen und Manager umrunden die Welt nicht mehr in 80 Tagen, sondern in weniger als 2 Tagen und vielleicht sogar mehrmals im Monat, sofern wir keine Pandemie haben. Über Smartphones und Tablets und Watches sind wir rund um die Uhr erreichbar, aber wir erreichen uns selber kaum mehr. Unsere innere Einstellung, unsere Prägung kollidiert allzu häufig mit der externen Realität und den Erwartungen und Ansprüchen an uns selber. Oftmals sind wir uns gar nicht über unsere eigene Identität, unsere eigenen Bedürfnisse im Klaren, über das, was uns überhaupt Glück und Zufriedenheit verschafft und leben ein Leben, welches sich aus Prägungen und äußeren Erwartungshaltungen formt und im Endeffekt aber nichts weiter als einen grauen Alltag darstellt, bei dem wir selber oft viel zu kurz kommen. dieser oft unterschwellige Konflikt zwischen der eigenen Identität, oft unbekannten Identität und dem eigentlichen Leben führt zu Unwohlsein und einem Erschöpfungszustand, oft ohne es zu wissen. Wir schauen uns nun den klassischen Verlauf von einem Burnout an, wie er bereits in der letzten Folge mal angeteasert wurde. Und neben der Theorie werde ich dann hier auch immer mal wieder ein paar sehr private Einblicke geben, wie ich die Phasen selber wahrgenommen und durchlebt habe, damit das Ganze auch ein bisschen lebhafter dargestellt ist. Und in der letzten Folge haben wir gelernt, dass ein Burnout-Syndrom das Resultat einer anhaltenden und sich aufschaukelnden Hyperstressreaktion ist und die Summe aller dabei auftretenden Symptome und Krankheiten beschreibt. Der Erschöpfungszustand findet auf körperlicher, geistiger und emotionaler Ebene statt. Und der Verlauf eines Burnouts wird in der Literatur in verschiedenen Phasen und Abschnitten beschrieben und einflussreiche Wissenschaftler, wie zum Beispiel die bereits zitierte Frau Dr. Maslach, aber auch Herbert Freudenberger, haben da ihre eigenen Schaubilder und Theorien, die im Kern eigentlich immer so das Gleiche ausdrücken, aber halt eine Frage der Darstellung sind. Ich persönlich mag die 12 Phasen, das 12-Phasen-Modell nach Freudenberger ziemlich gerne. Es erinnert mich so ein bisschen an eine volle Stunde auf der Uhr. Und man kann den Prozess recht detailliert festhalten und wir erinnern uns, dass Freudenberger der Gentleman ist, der auch den Begriff Burnout 1974 zum ersten Mal benutzt und beschrieben hat, damals im beruflichen Kontext und zwar im Pflege- und sozialen Bereich. Wir werden uns nun im Folgenden insgesamt 12 Stufen anschauen, angefangen vom Auftreten eines oder mehrerer Stressoren hin bis zu einem völligen Zusammenbruch. Und diese Stufen sind in 3 Phasen untergliedert. Und jede Phase hat dann dementsprechend 4 Stufen. Stufe 1 bis 4 stellt die sogenannte Alarm- bzw. Reaktionsphase dar. Stufe 5 bis 8 die sogenannte Widerstandsphase. Und Stufe 9 bis 12 die sogenannte Erschöpfungsphase. Und nach jeder Phase mit ihren 4 Stufen werde ich dann auch nochmal mein eigenes Erleben mit einstreuen. Wir fangen also an mit der sogenannten Alarmphase. Die Stufen 1 bis 4, die erste Stufe ist praktisch der Zwang, sich zu beweisen. Wir sprechen hier über eine neue Situation, eine Herausforderung oder eine Aufgabe. Das kann ein neuer Job sein, eine familiäre Veränderung, ein Ehrenamt. Und Menschen, die Lust haben, etwas zu leisten, sind hier natürlich ganz besonders getriggert. Die Erfolgsmenschen, die Macher unter uns. Und das führt dann in der Stufe 2 zu einem verstärkten Einsatz. Wir lesen uns in ein neues Tätigkeitsfeld ein, wir leisten mehr Arbeit auch in der Freizeit, wir probieren uns aus, es entsteht zudem das Gefühl des Gebrauchtwerdens und Erholung nach dieser Phase der Eingewöhnung sollte dann auch folgen. Hier kann man sich recht gut mit einer längeren Auszeit selbst therapieren, zum Beispiel mit einem verlängerten Wellness-Wochenende oder je nach Intensität des verstärkten Einsatzes auch mal eine temporäre Reduktion der Arbeitszeit. In der Stufe 3, wenn es uns nicht gelingt, den Stressor zum Beispiel durch verstärkten Einsatz zu eliminieren oder wenn es einen neuen Stressor, einen neuen Sachverhalt gibt, der nahtlos und ohne Unterbrechung an den ersten anknüpft, dann kommen wir in die 3. Stufe, das wäre die Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse. Zum Beispiel werden Freunde, das Ehrenamt, die Familie zurückgestellt, man schläft weniger, konsumiert unter Umständen mehr Kaffee, Zigaretten oder wozu man so neigt. Das Essverhalten ändert sich, man isst lieber was Schnelleres, ein bisschen Junkfood anstelle von Qualität. Der eine oder andere mag es vielleicht kennen, Kekse, Schokolade, Backofenpizza, was auch immer. Und man geht mehr in die Arbeit, in die Leistung, je nachdem in welchem Kontext der Input zu erbringen ist und macht weniger Bedürfnispflege. Hier ist man kognitiv aber noch total am Start und man vermisst auch den Verzicht der Bedürfnisse und bedauert es. Dann kommt man in die Stufe 4, man verdrängt eigene Konflikte und Bedürfnisse zunehmend. Das Umfeld und die Familie wird die Mehrarbeit natürlich temporär akzeptieren, aber man verdrängt, dass man den Verzicht der Bedürfnisse merkt. Dringliche Dinge werden nicht mehr erledigt, das Fachwort hierfür wäre Prokrastination. Es können hier symptomatisch schon Schwächegefühle, Energiemangel, Müdigkeit, eventuell Augenringe und Verspannungen, Gereiztheit eintreten. Man ist genervt, man hat weniger Energie, besonders wenn Freunde oder auch der Partner Zeit einfordert oder auch die Mehrbelastung in Frage stellt. Und an dieser Stelle angekommen, sollte man bereits eine mehrwöchige Auszeit stattfinden lassen und vielleicht sogar arbeitsbegleitend über mehrere Monate die Situation behandeln, zum Beispiel durch einen Kurs in Stressmanagement oder Burnout-Prävention oder auch mit einem Coach oder auch jemanden wie mich in der Rolle als Burnout-Berater und Trainer für Stressmanagement das Ganze etwas begleiten. Bei mir stellte sich die sogenannte Alarmphase so dar, dass ich einen neuen Job in Luxemburg angefangen hatte, was die Pendelei von Trier nach Luxemburg notwendig machte und ich zudem eine über 2-jährige berufsbegleitende Weiterbildung damals zum Bankfachwirt gemacht hatte. Da musste ich dann donnerstags abends und samstag vormittags bzw. früh morgens bereits zu den Vorlesungen gehen und nach mehreren Jahren Beziehung war ich auch endlich wieder mal Single und hatte durch die neue Tätigkeit etwas Geld im Säckel und wollte einfach nur etwas leben und hatte eine sehr, sehr exzessive Freizeitgestaltung, was natürlich auch ein bisschen in Konflikt mit den samstagmorgendlichen Vorlesungen der Bankakademie war. Und das war alles in allem ein Cocktail, der bereits nach einem halben Jahr zu Schwindel- und Kreislaufproblemen geführt hatte. Müdigkeit und Mattheit machten sich breit, aber ich konnte die noch durch damals relativ gut vorhandene jugendliche Kraftreserven anfangs ganz gut kompensieren. War allerdings schon sehr früh genervt von meiner Familie, die mit Unverständnis mir gegenüber gestanden hatte, dass ich zu viel feiern würde, zu intensiv dem Alkohol frönen würde und zu wenig der Erholung Genüge tun würde. Ich kannte aber überhaupt keine Pausen, ich wollte bei allem dabei sein, ich mochte es Anzüge anzuziehen, gutes Feedback zu bekommen, internationales Business zu machen, Englisch zu labern. Die Weiterbildung hatte ich überhaupt keine Lust, aber ich dachte, dass man das so machen müsse damals, dass das in dem Berufszweig so normal wäre. Das ist auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, wie eigene Prägungen, Glaubenssätze, wie eine Art Antreiber einen nach vorne peitschen können, selbst wenn man eventuell auf Sachen überhaupt keine Lust hat. Ein Thema, was sehr wichtig ist und dem wir uns noch einmal gesondert widmen werden. Meistens war ich, wie gesagt, verkatert und saß auch dementsprechend zerknittert an den Einheiten am Wochenende. Ich war nicht sehr aufnahmefähig und zwar sehr, sehr energiezehrend. Wir kommen nun in die sogenannte Widerstandsphase, die einen besonderen Wendepunkt im Verlauf eines Burnouts darstellt, da sie zum einen natürlich massiv Kräfte kostet, wenn man sich mit allem, was man hat, gegen etwas aufbäumt, was man auf Dauer aber nicht besiegen kann. Zumindest nicht durch blinden Widerstand, sondern es verlassen einem Betroffenen langsam aber sicher hier die kognitiven Fähigkeiten, was per Definition die Fähigkeit eines Menschen ist, Signale aus der Umwelt wahrzunehmen und durch entsprechende Weiterverarbeitung durchaus sinnvolle Handlungsoptionen abzuleiten. Die ersten 4 Stufen sind auch Dinge, die einem immer im normalen Alltag entgegenkommen. Jeder hat hier und da Belastungen, die außerhalb des normalen Rahmens sind, die man durch ein bisschen mehr Arbeit zu bewältigen weiß, das ist auch vollkommen in Ordnung. Solange nach der Anspannung dann auch wieder die entsprechende Entspannung kommt, ist das alles überhaupt kein Problem. Auch ein ganz normaler Vorgang, auch eine Zone, in der man sich übrigens auch sehr, sehr gut weiterentwickeln kann. Aber jetzt wird es im weiteren Verlauf sehr schwierig für einen Betroffenen aus eigenem Erkennen und aus eigener Kraft aus der Burn-Down-Spirale hinauszukommen. Zum Beispiel aus freien Stücken einen Kurs in Stressmanagement oder Prävention zu belegen. In Phase 5 findet nämlich ein Umdeuten, beziehungsweise Stufe 5 findet ein Umdeuten der Werte statt. Dinge und Menschen bekommen hier andere Werte, sie werden öffentlich abgewertet. Man sagt zum Beispiel, ihr seid neidisch auf das, was ich jetzt habe, wenn Freunde sich beschweren, dass man nicht mehr so viel Zeit mit ihnen verbringt. Es war eh immer langweilig, mit den Freunden wegzugehen. Die reden immer nur denselben Müll. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mich zu entwickeln. Desinteresse macht sich breit und hier kommt auch das Stichwort Beziehungsburnout mit ins Spiel. Das ist natürlich auch immer eine große Belastung für Beziehungen, für Liebesbeziehungen, wenn man unter großem Stress steht. Man hat vielleicht nicht mehr so die Leidenschaft, nicht mehr so die Aufmerksamkeit, die Energie, sich dann nach dem großen Input für was auch immer die Aufmerksamkeit bedarf in dem Augenblick, sich auch ja, seiner Liebe, seiner Beziehung zu widmen. In der Stufe 6 kommt dann das verstärkte Verleugnen der auftretenden Probleme. Die Arbeitsleistungen und kognitiven Fähigkeiten lassen weiter nach. Termine, Fristen, Deadlines werden weniger eingehalten. Der Schreibtisch wirkt chaotischer, weniger aufgeräumt und der Arbeiter muss wesentlich früher kommen und länger bleiben, um das alte Pensum überhaupt ansatzweise aufrecht erhalten zu können. Private Dinge werden zunehmend vergessen, aber die Tatsache verleugnet und lediglich die Symptome behandelt. Und hier sind wir auch in einer Phase, wo das Kompensationsverhalten massiv ansteigt. Klassiker sind Dinge mit aufputschender Wirkung, zum Beispiel Kaffee oder Energy Drinks, aber auch andere Dinge bis hin zu Drogen oder abends auch gerne mal die Pulle Rotwein oder andere Dinge wie Schlafmittel, um endlich wieder vermeintlich ruhigen Schlaf zu finden, aber auch Dinge wie ständig wechselnde Affären, Online-Casinos, Internet oder was auch immer genutzt wird, um nicht mehr an diese unangenehmen Symptome denken zu müssen. Natürlich sind auch Schmerztabletten, Cremes oder andere Dinge, die gut für den Magen, gegen Verspannungen, gegen Migräne, gegen Kopfweh, für den kompensationsgewillten betroffen, dankbare temporäre Helferchen. Ich kann euch aber sagen, dass der Körper zurückschlagen wird und die Kompensation nur kurzfristige Entlastung für den Augenblick bringen wird und mittel- und langfristig verschlimmert sich deine Position auf jeden Fall. In der Stufe 7 folgt dann der Rückzug. Wir sprechen hier nicht von einem physischen Rückzug, sondern eher von einem geistigen. Es macht sich Pessimismus und Zynismus breit. Der Humor wird böse und sarkastisch und verbittert. Eine herzliche Stimmung und gute Laune wird zunehmend gemieden. Weitere intensive Kompensationen durch zum Beispiel Alkohol, Online-Spielen, Drogen, Sexualität, was auch immer gerne gemacht wird, ist sehr, sehr individuell, kann hier sehr schnell auch in einer Sucht enden. Psychosomatische Reaktionen, Gewichtsveränderungen, Herzklopfen, Bluthochdruck, Angstzustände können hier die Folge auf der Symptomschiene sein. In der Stufe 8 finden beobachtbare Verhaltensänderungen statt. Wir reden hier bereits vom Beginn einer leichten Depression. Man spricht hier auch von der Abflechtung des Lebens. Hunger, Durst, Liebe wird heruntergefahren und auch gewissenhafte Menschen werden hier nachlässig. Man versinkt in Selbstmitleid, in Einsamkeit, in Gleichgültigkeit. Die Aggression, die vorher unter Umständen auch beim Pessimismus und Zynismus das Genervte da war, ebbt auch zunehmend ab. Am Anfang der Widerstandsphase kann man sich noch mit entsprechend koordinierten Maßnahmen wie zum Beispiel einem Burnout-Berater zusammenarbeiten, um eine Wendung herbeizuführen, aber spätestens, wenn depressive Elemente Einzug in den Krankheitsverlauf erhalten, sollte man mit entsprechend ausgebildeten Fachleuten wie zum Beispiel einem Heilpraktiker für Psychotherapie oder anderen entsprechend ausgebildeten Therapeuten zusammenarbeiten. Ich selber habe das natürlich nicht gemacht, was nicht zu empfehlen ist. Ich habe meine Probleme anfangs überhaupt nicht geleugnet und habe das Ganze sogar hausärztlich und auch von Neurologen abklären lassen, aber hatte leider immer ein sehr unglückliches Händchen bei der Wahl der Ärzte. Im Endeffekt war meine Krankheit selbstverständlich das Resultat auch meines eigenen Raubbaus, aber ich hatte schon sehr, sehr viel Pech bei der Wahl der Ärzte. Der damalige Hausarzt wäre wohl eine sehr gute Adresse gewesen, einen zu versorgen, wenn man einen offenen Armbruch gehabt hätte oder einen Granatsplitter am Rücken. Aber er verstand es leider nicht in all den Jahren meiner Beschwerden, mich mal in Richtung zu schicken, dass ich mir vielleicht in irgendeiner Art und Weise zu viel zumuten würde. Der Neurologe verurteilte mich wie ein Lehrer in dem ersten Gespräch dafür mit erhobenem Finger, dass ich zu viel rauchen würde und am Wochenende literweise Bier trinken würde. Das ist ja klar, dass es mir nicht gut gehen würde. Anstelle mir zu erklären, was das Ganze mit meinem Organismus anstellen würde, sodass ich auch hier keine fruchtende Zusammenarbeit mit dem Arzt eingehen konnte. Ich bin in meiner Not sogar teilweise mit Todesängsten belastet in Notaufnahmen gegangen und wurden natürlich nach ein paar organischen Checks als gesund wieder entlassen, beziehungsweise hatte mich auch selbst einmal auf eigenes Risiko entlassen, da er mich gerne für weiterführende Checks da behalten wollte. Ich hatte am nächsten Tag allerdings ein paar wichtige Meetings, denen ich mehr Priorität einräumte damals. Und irgendwann sagte ich mir auch rational denkend halt, dass ich gesund sei, wenn kein Arzt irgendetwas finden würde und dass ich dementsprechend so weitermachen könnte wie bisher. Business as usual, sagte ich mir damals immer wieder. Innerlich spürte ich natürlich eine unglaubliche Angst, dass mich irgendetwas dahin raffen würde. Daher wurde ich im Arbeitskontext sehr, sehr zynisch und destruktiv, obwohl ich weiterhin Topleistungen ablieferte und kompensierte privat massiv durch Missbrauch von Alkohol, trank sehr, sehr viel Kaffee, ich feierte viel, war ständig auf Reisen, egal ob für verlängerte Wochenenden oder entfernte Ziele mit kulturellem Hintergrund. Ich gab mich bedeutungslosen Techtelmechtel mit Frauen hin und wenn mal eine Frau dabei war, die mich emotional sehr reizte und auch packte, versperrte ich mich. Ich ließ sie nicht an mich heran, um mich weiterhin für mich verschanzen zu können und meine Probleme mit mir selber auszutragen. Es war eine sehr ambivalente Zeit, voller schöner Momente im Außen, aber auch vieler schlimmer Konflikte im Inneren. Wenn die letzten Kraftreserven aufgebraucht sind und man einfach nicht mehr kämpfen möchte, sich zurückgezogen hat und depressive Elemente Einzug erhalten haben, beginnt dann die Erschöpfungsphase mit ihren letzten vier Stufen. Das wäre die Stufe 9, die sogenannte Depersonalisierung. Man nimmt sich emotional nicht mehr wahr, was verängstigt und skurril wirkt. Kontakte haben einen, wie man sagt, defizitären persönlichen Bezug, als wäre wie ein Wattbausch zwischen den Beteiligten. Und Betroffene schildern sogar, dass sie gegenüber dem Partner und den eigenen Kindern einfach nichts mehr spüren. Es kann das Gefühl auftreten, dass man eigene Teile, zum Beispiel den Arm, nicht mehr zu einem gehören und dass man nur noch wie automatisch funktioniert. Und es treten intensive psychosomatische Erscheinungen auf und man steht einfach neben sich. Es folgt dann die Stufe 10, die sogenannte innere Leere. Man spürt überhaupt nichts mehr. Man erfüllt auch meistens die drei Kriterien einer Depression. Das wären Einschlaf- und Durchschlafstörungen, aufdrängende, düstere Gedanken, Verlust an Lebensfreude und auch Verlust an Libido. Hier können psychosomatisch gesehen Panikattacken und phobische Zustände auf den Betroffenen zukommen und exzessive sinnliche Befriedigung ist hier möglich, egal ob das zum Beispiel Sex, Kaufen, Spielen, Alkohol, Drogen, Essen ohne Befriedigung ist. Spätestens ab hier ist es unausweichlich, mit entsprechenden Ärzten und Psychiatern zu sprechen und zusammenzuarbeiten und sich auch einer entsprechend langwierigen Therapie hinzugeben, die einem wieder zurück in die Normalität verhilft. In Stufe 11 sprechen wir von einer schweren Depression. Körperpflege, Hygiene, Aufräumen, solche Dinge sind nicht mehr ohne weiteres möglich. Die Familie versteht es gegebenenfalls nicht, auch die Kollegen. Ist es denn zu viel verlangt, dass man das oder das wegräumt? Ja, es ist in dem Augenblick zu viel verlangt. Es entsteht eine sehr negative Einstellung zum Leben. Eine existenzielle Verzweiflung tritt ein. Unter Umständen suizidiale Gedanken und Absichten. Es folgt Stufe 12, der Zusammenbruch. Ein lebensgefährlicher geistiger und körperlicher Zusammenbruch bis hin zum Suizid oder Herzinfarkt. Häufig bricht der Körper vor dem Geiste zusammen. Körper, geh du voran, auf mich hörst du schon lange nicht mehr. Körperliche und emotionale Erschöpfung, ein angegriffenes Immunsystem machen sich breit. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen können sich hier breit machen. Nach einem Zusammenbruch ist der Aufenthalt in einer spezialisierten, vollstationären Klinik sicherlich die sinnvollste Maßnahme und kann sogar schon in viel früherem Verlauf eines Burnouts als sehr, sehr sinnvolle Therapieform in Betracht gezogen werden. Ich selber hatte zu dem Zeitpunkt schlimme Ängste in der Zeit. Ich befürchtete, dass mich irgendetwas dahinraffen würde. Meine Symptome waren mittlerweile so schwerwiegend und schlimm, dass ich rückblickend gar nicht mehr begreife, wie ich überhaupt nach außen hin ein normales Bild vermitteln konnte und sogar im Büro Leistungen abrufen konnte, die als normal und sehr gut wahrgenommen wurden. Es ist eine sehr emotionale Reise zurück in die Vergangenheit. Ich bedauere es außerordentlich, wie ich meinem Körper so etwas habe antun können, aber it is what it is. Nach meinem Zusammenbruch begann für mich eine sehr langwierige Genesung, die nicht frei von Komplikationen war. Das System ist nicht unbedingt nutzerfreundlich, wenn man als Betroffener versucht, zu Hilfe zu bekommen. Ich hatte zum Glück Hilfe von meiner Familie und auch der Gewerkschaft, die mir sehr toll zur Seite standen, aber auch inhaltlich würde ich einige Dinge zumindest als sehr unglücklich bezeichnen. Rückblickend vor allem mit dem heutigen Kenntnisstand hätte einiges wesentlich besser verlaufen können. Und auch deshalb hoffe ich, dass meine Beiträge, meine Angebote genau die Menschen erreichen, denen es nach Hilfe ist. Und ich hoffe, dass ich hier ein Multiplikator sein kann, Awareness zu schaffen und ja, den Betroffenen einfach helfen kann. Wir sehen also, dass ein Burnout eine sehr komplexe Erscheinung ist und nicht alle eben beschriebenen Phasen überhaupt so auftreten müssen, schon gar nicht in der Reihenfolge. Es kann auch sein, dass manche Stufen übersprungen werden oder gar nicht stattfinden. Ich finde die Illustration nach Freudenberger recht anschaulich und es ist auch ein guter Ansatzpunkt, um für sich vielleicht mal hinzuschauen, eine Einschätzung zu treffen, wo stehe ich überhaupt. Das mag vielleicht jeder für sich selbst mal gerne machen. Und für heute denke ich, dass es genug Input war, inhaltlich, aber auch für mich. Es ist eine, wie gesagt, sehr emotionale Reise in die Vergangenheit. In circa 2 Wochen geht es dann aber auch schon wieder weiter. Wir wollen uns der nächsten Folge dem Thema Stress beschäftigen, hinsehen, was Stress überhaupt ist, wie Stress entsteht. Passiert uns Stress überhaupt nur so? weil wir einfach Pech haben, oder haben wir als Individuen gegebenenfalls auch unseren Einfluss auf unser eigenes Stressempfinden? Es bleibt also inhaltlich sehr, sehr spannend und ich freue mich sehr, wenn auch du wieder mit dabei sein wirst. Auf Instagram hast du immer die Chance, wie gesagt, Fragen einzureichen, auf die ich dann sehr gerne hier in der Folge mit eingehen möchte. Und du kannst mich sehr, sehr gerne als mh-mentoring da abonnieren. Alle Links, mit mir in Kontakt zu treten, sind aber auch nochmal in den Shownotes. Wer sonst ein bisschen Liebe und Support dalassen möchte, kann mich sehr, sehr gerne abonnieren, mir folgen, liken und kommentieren oder 5-Sterne-Rezensionen dalassen. Wenn du Fragen, Anmerkungen oder Themenwünsche hast, kannst du sehr gerne mit mir in Kontakt treten, mir auch Nachrichten schreiben. Ich habe sehr viele Zuschriften bekommen über Facebook, über Instagram und per E-Mail. Auf jede einzelne habe ich mich sehr gefreut und bin natürlich auch sehr gerne auf jede einzelne eingegangen. Bald wird es auch eine Facebook-Gruppe geben, in der wir dann einen geschützten Raum haben, miteinander zu diskutieren und den Austausch pflegen können und unter anderem über die aktuelle Podcast-Folge. Und ich will die Facebook-Gruppe dann auch bald mit einer Achtsamkeits-Challenge starten, wo wir nützliche Tipps und Hacks teilen, die man im Alltag sehr gut mit einbinden kann. Ist vielleicht auch was Interessantes für dich mit dabei. Mein aufrichtiges Dankeschön dementsprechend an jeden, der heute am Start war, ganz besonders die, die bis zum Ende durchgehört haben. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir alle einmal tief einatmen und ausatmen können. Und wenn wir die Möglichkeit haben, können wir vielleicht unsere Augen schließen, kurz innehalten, den Blick genießen, tief einatmen und ausatmen. Unserem Atem aufmerksam folgen, wie er tief in uns fließt, uns Energie schenkt und alte, verbrauchte Luft gehen lässt. Jetzt könnt ihr euch gerne ein aufrichtiges Lächeln selber schenken und den restlichen Tag genießen. Bleibt gesund. Wir hören uns. Euer Michael.